Sie alle recht herzlich begrüßen, einmal hier bei uns im Gemeindesaal, aber natürlich auch über das Internet und Telefon zugeschaltet. Ich freue mich, dass wir heute Abend den Abschluss finden dürfen und können zu dieser Elisa-Einheit, wo wir uns heute Abend mit dem Tod Elisas beschäftigen werden, aber insgesamt eben auch Tod zum Thema machen werden, was die Bibel darüber sagt. Da wollen wir gleich schauen und wir werden heute auch noch im Laufe der Bibelstunde bestimmen, wie es denn weitergeht. Ich hatte euch und Sie ja gebeten, einfach mal ein paar Gedanken zu machen. Da werden wir gleich nach der Andacht und dem Lied sammeln, welche Themen denn relevant sind, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Habe aber vorweg eine Andacht mitgebracht, hinführend zu dem, was wir dann nachher auch in der Wortbetrachtung zu Elisa finden und entdecken werden. Ein Wort, das eben von dem Sieg über dem Tod halt kündet. Ein Wort, das uns allen vertraut ist, aus dem, wie ich immer wieder sage, gewaltigsten Kapitel der ganzen Bibel, 1. Korinther 15, Abschlussvers dort mit 1. Korinther 15, 57, da heißt es: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte kurz mit uns beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir uns jetzt wieder versammeln dürfen unter deinem Wort und dass wir wissen dürfen, dass du uns in diesem deinem Wort begegnen wirst und willst, weil du das Wort selber bist. Wir wollen dich bitten, Herr, dass diese Begegnung in unserem Leben gesegnet wird, dass wir das, was wir zu hören haben, auch befolgen, dass wir es annehmen und dass wir es behalten in unserem Herzen. Und so wollen wir dich jetzt bitten, Herr, für die Andacht, aber auch gleich für die Wortbetrachtung, Herr, dass du alles, was geschieht, in deinem Namen segnen wollest. Amen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht, wie so häufig. Erstens, es gibt einen Sieg über allen Siegen. Zweitens, Gott schenkt uns diesen Sieg in Jesus. Und drittens, für diesen Sieg ist Gott zu danken. Das Erste, es gibt einen Sieg über allen Siegen. Es gibt Siege, die wirklich ganz groß sind. Also Sie alle können sich dem ja nicht entnehmen, dass wir uns momentan in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft befinden. Und irgendwann in, ich glaube, 2,5 Wochen oder sowas wird dann das Endspiel sein. Nicht? Und die meisten von Ihnen und euch werden auch gucken, das ist dann so ein ganz großartiger Sieg. Nicht? Wenn dann irgendwie irgendeine Mannschaft diesen goldenen Pokal am Ende in die Höhe reckt, halt, das ist also ein Sieg. Nicht? Da sind die vermeintlich unsterblich, die dann gewonnen haben, ganz gleich, ob es aus Brasilien, Deutschland oder wo auch immer herkommen. Es gibt so andere ganz große Siege. Vor 2 Wochen, da war die große Erinnerung an den 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, quasi die Wende mit dem Zweiten Weltkrieg halt nicht, die dann mit großem Blutzoll den Sieg errungen haben über Nazi-Deutschland halt nicht. Auch das ist groß gefeiert worden, dem wurde gedacht halt nicht. So ein ganz großartiger Sieg halt. Ich habe vor einigen Tagen mit jemandem gesprochen, der jetzt eine schwere Krebskrankheit hinter sich gebracht hat und jetzt nach einem halben Jahr hat er die erste Routineuntersuchung wieder gehabt halt nicht und da ist kein Befund, es ist negativ nicht und er hat jetzt den Krebs überwunden, hat ihn besiegt nicht. Das ist auch so ein ganz großer Sieg, so ein persönlicher Sieg. Einige von euch und Ihnen haben das ja selber auch schon erleben müssen, was es heißt, nicht so eine schwere Krankheit zu überwinden halt. Da kann man nachempfinden, was das ist. Also es gibt wirklich ganz großartige Siege in dieser Welt, in der wir leben. Aber es gibt einen Sieg, der ist über allen Siegen. Und nichts in dieser Welt kommt auch nur im Ansatz dem gleich, nämlich dem Sieg, von dem hier die Rede ist, nämlich den Sieg, den wir geschenkt bekommen in unserem Herrn Jesus Christus, nämlich den Sieg über den Tod. Nicht, dass der Tod besiegt ist, dass der keine Macht mehr hat, darum geht es in diesem ganzen 15. Kapitel des Korintherbriefes, dass Christus auferstanden ist halt nicht und dass der Tod besiegt ist, Halleluja. Und das ist der Sieg über allen Siegen halt nicht. Da ist nichts mit zu vergleichen. Und also auch wenn wir niemals den Fußball-Weltpokal in die Höhe recken werden halt nicht und wir auch keine irgendwelchen Orden dafür kriegen, weil wir an irgendwelchen Kriegen teilgenommen haben halt nicht. Eins dürfen wir wissen halt, wir haben Anteil an einem ganz großartigen Sieg, nämlich an diesem Sieg über allen Siegen, den für uns Jesus Christus erbracht hat. Also das ist der Sieg, der über allen Siegen steht, die Auferstehung, der Sieg über den Tod, den Christus Jesus erbracht hat. Das ist das Erste, das ist der Sieg über allen Siegen. Zweitens, Gott schenkt uns diesen Sieg in Jesus. Siege, wirklich wichtige Siege, die werden hart erkämpft. Sonst sind es keine Siege, sonst ist es eine Beiläufigkeit. Nicht? Also wenn wir was zu essen haben wollen, nicht? Also da gehen wir bei Aldi rein, kaufen ein, das ist also kein Sieg, nicht? Das ist was ganz Normales. Wenn man aber vor 3000 Jahren irgendwo in der Steppe gelebt hat, nicht, und ist hinter so einer Antilope hergerannt zu 3 Tagen und schließlich hat man sie gekriegt, das war schon ein Sieg. Nicht? Also ein Sieg, und damit es ein Sieg ist, dann muss es hart erkämpft sein. Und wenn Sie jetzt denken an das, was passieren wird jetzt in ein paar Wochen, wenn jetzt hier dieser Fußball-Weltmeister gekrönt wird, das muss man auch klar machen, das ist harte Arbeit, ganz harte Arbeit. Also 11 Fußballer oder mit der Ersatzspieler 13, 14 dahin zu bringen, dass die das beste Team der Welt sein werden, da ist so vieles notwendig. Da sind Tausende von Talenten auf der Strecke geblieben, halt nicht. So ein paar ganz Auserwählte, nicht, die haben hart trainieren müssen, ganz entbehrungsreiches Leben halt nicht, müssen auf alles verzichten, nicht, damit sie irgendwann mal so gut Fußball spielen, dass sie das machen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit. Wenn egal wer es da bekommen wird, nicht, das sind super Profis, die wirklich ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben, letztlich Profi zu sein. Oder auch der Sieg, der damals vor 69 Jahren errungen wurde, halt nicht, als Nazi-Deutschland niedergerungen wurde, halt nicht. Also das war auch hart erkämpft. Das haben da Menschen ihr Blut für gelassen, ihr Leben gelassen, halt, ihr Blut vergossen, halt, nicht, dass tatsächlich halt nicht, also Freiheit erkämpft wurde, halt nicht. Oder eben auch, wo ich eben von schon sprach, also diese Frage der Krebskrankheit, nicht, also wer das schon mal hinter sich hatte, wenn man dann Krebs hatte und über Chemo wird man dann und Operation und Bestrahlung geheilt, das ist hart erkämpft halt, nicht. Und wenn man dann den Sieg errungen hat, nicht, diese irdischen Siege, nicht, dann hat man wirklich ein ganzes Stück harte Arbeit hinter sich. Aber den Sieg aller Siege, den müssen wir nicht erkämpfen. Den kriegen wir geschenkt, nicht, den kriegen wir geschenkt. Vielleicht ist es deshalb auch so, dass wir den manchmal so wenig achten halt, nicht? Wir kriegen ihn geschenkt. Und damit hat der weltliche Mensch ein großes Problem, nicht? Also, wenn man als Kirche hingeht, als Gemeinde und sagt, es gibt ewiges Leben gegen eine Leistung, die du tust, da hat man gut Erfolg. Also, wenn ich sage, pass mal auf, Folgendes musst du machen, dann ist dieser Gott dir gnädig und dann wirst du ewig leben, dann zahlen die Leute, nicht? Also, wenn ich selber etwas tun kann, um ewiges Leben zu kriegen, also ich bringe eine Leistung und dann bekomme ich was, nicht? Das ist ja immer wieder auch von Kirche pervertiert worden, deshalb hat es die Reformation gegeben, halt nicht. Aber wir lassen uns auch immer wieder selber darauf ein, nicht so nach dem Motto, ich tue irgendwas im Glauben, bin ganz fromm, gebe viel Geld und dann muss doch, nicht so nach dem Motto, der liebe Gott mir auch gnädig und barmherzig sein und dann wird er schon, nicht, wenn ich diese Dinge bringe. Nein, den wirklichen Sieg über den Tod, das ewige Leben, kriegen wir geschenkt. Und nichts, was wir tun, nichts, was wir sagen, was wir beten, kann irgendwas dazu da wegtun. Sondern der Sieg ist ja schon errungen. Christus hat den Tod besiegt. Und das Einzige, was wir nur tun müssen, an Jesus glauben. Das ist das Einzige. So wenig, nicht? Den wichtigsten Sieg, den es gibt, nicht? Den wir alle bekommen können, den wir alle haben werden, wenn man Jesus gibt, den gibt es einfach nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das sagt hier die Bibel einmal deutlich. Gott schenkt uns diesen Sieg. Er schenkt ihn uns, nicht? Nicht, dass er jetzt nicht hart erkämpft wird. Er war schon hart erkämpft, nicht? Jesus hat am Kreuz schon kämpfen müssen, aber stellvertretend für uns. Hat eben mit dem Tod und mit dem Teufel gerungen und hat ihn besiegt. Und hat alles bezahlt. Er war auch hart erkämpft, nur eben nicht von uns. Wir müssen nichts tun, aber bekommen trotzdem Anteil an diesem Sieg. Und ich gebe Ihnen das mal so mit. Also wenn dann, wie gesagt, in 2,5 Wochen da irgendwelche Fußballhelden die Pokale in die Luft halten und das sind dann die Siegertypen, in dem Moment denken sie dran, dass du auch so ein Siegertyp bist, nicht? Weil eben Christus dich beschenkt hast durch den Sieg über allen Siegen halt. Also Gott schenkt uns diesen Sieg in Jesus Christus. Das Dritte, für diesen Sieg ist Gott zu danken. Auch das ist so eine allgemein menschliche Weisheit und Erfahrung. Also wenn große Siege errungen werden, dann wird dafür gedankt. Also sind wir beim Fußball, kann ich Ihnen garantieren, die Mannschaft, die Fußball-Weltmeister wird, die wird sofort von dem jeweiligen Staatspräsidenten bedankt. Also ist ja ganz klar, nicht nur der FIFA-Präsident steht dann da, überreicht den Pokal. Zu dem Spiel kommen alle hin und der erste Gratulant, das lassen sie sich nehmen, das sind dann eben hier die Staatspräsidenten, die Bundeskanzler, Minister, weiß der Kuckuck, wer dann alles kommen wird. Halt. Aber da kann man garantieren, da danken die im Namen des deutschen Volkes, wird dann die Merkel sagen, danke, und dann werden dann Reden gehalten, glauben Sie es mir, also das ist dann immer, und das geht dann weiter, so eine ganze Gratulationskur, Einträge in irgendwelche goldenen Bücher und Dankeschön, was ihr für unser Land und sowas alles getan habt. Also für den Sieg wird man bedankt. Das ist auch im Krieg so, nicht? Also die Helden des Krieges, die ihr Opfer gebracht hatten, ihr Blut vergossen haben, ganz genau, da sind dann die Generäle gekommen oder die Herrscher, die haben dann die Orden dran gegangen, auch der Gedanke, nicht? Danke fürs Vaterland, gab es ein Stück Blech dafür, dass du dein Blut vergossen hast, nicht? Da gab es Dank dafür halt, nicht? oder auch wenn man Krebs überwunden hat. Nicht? Also kennen Sie alle, wenn der Arzt Ihnen geholfen hat, nicht? Und dann kommt der Chefarzt rein und der hat sich um Sie gekümmert. Und was sagt man diesem Mann? Ah, wissen Sie was, Herr Doktor? Also ganz lieben Dank, wie Sie waren. Und also ich kriege das häufig immer zu hören, so Besuche macht. Nicht? Also der Chefarzt sowieso, das war also der Allerbeste und wunderbar. Und dem wird das auch ausgedrückt. Halt, nicht? Also wenn Sieg errungen wird, dann wird dafür jemandem gedankt. Und davon spricht auch hier unser Predigt, unser Andachtsvers halt, nicht? Er sagt nämlich, wir sollen Gott danken. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das sollen und dürfen wir und müssen wir auch immer wieder tun halt, nicht? Dass wir immer wieder Gott danken für diesen Sieg, den wir geschenkt bekommen haben halt, ne? Dass er das für uns getan hat. Da dürfen wir uns genauso bedanken. Genauso wenig wie die Merkel, wenn Deutschland denn gewinnen sollte, die Fußball-Weltmeisterschaft, was damit zu tun hat. Nicht? Die steht nur da und nimmt dann all das mit, aber sich natürlich bei den Spielern bedankt für das, was sie geleistet hat, für das deutsche Vaterland. So erst recht sollen wir hingehen und sollen dem Herrn danken für das, was er für uns getan hat in Christus Jesus. Und das möchte ich nur mitgeben euch, dass ihr das einfach auch tut in der nächsten Zeit, dass ihr das tut, dass ihr eben immer wieder Gott dankt für den Sieg, den er uns geschenkt hat, in Christus Jesus. Amen. Lydia. Ich habe nur gesagt, für den Sieg. Es ist ja, das macht ja genau das zu sagen. Es gibt ja auch viele Menschen, die glauben den Sieg über den Tod zu haben. Nicht zu sagen, die sagen, die verheißen auch, nicht? Die Muslime erzählen auch ihren Leuten, ja, ihr werdet ewig leben halt, nicht? Das gibt es immer wieder. In all den Religionen wird verheißen, da gibt es ja irgendwelche Dinge. Aber auch da, das war ja nur ein Beispiel, auch da werden wir feststellen, es wird nur einen Sieger geben. Und das ist Jesus Christus. Alle anderen verlieren. Wie gesagt. Aber erkämpft wird ein Sieg. Das ist eben, das gehört für das Typische des Sieges. Wir wollen, erst möchte ich mit uns beten noch. Ja, lieber Heiland, das wollen wir tun. Wir wollen dir Dank sagen. Dank sagen, dass wir Anteil an deinem Sieg über den Tod haben. Wir wollen dir Dank sagen, dass du in Christus Jesus selber Mensch wurdest, dass du auf Golgatha dich für uns dahingegeben hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass wir leben dürfen, dass wir Anteil an diesem härtesten und größten und wunderbarsten Sieg haben. Ja. Ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder durch deinen Heiligen Geist tief in das Herz hineinschreibst, dass wir das immer wieder verstehen, dass wir auch Siegertypen sind. Dass wir wirklich den Sieg schon haben, weil du ihn für uns errungen hast auf Golgatha. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr. Wir sagen dir Dank dafür, für das, was du für uns getan hast. Und wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre dafür. Ich möchte jetzt bitten, Herr, für den weiteren Verlauf des Abends, segne und stärke du uns durch dein Wort, Herr. Amen. So, möchte gemeinsam singen mit Ihnen noch einmal dieses Lied, was wir am Sonntag auch gesungen haben. Wunderbarer König, das war ja Thema des Gottesdienstes. Wunderbarer König 279. Lied unseres Pfarrers Neander. Da wollen wir singen die Strophen 1 und 2 zur Ehre Gottes, weil er für uns den Sieg errungen hat. 279, Strophe 1 und 2.
Wunderbarer König, Erschaffer uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Yeah.
Nur zwei heute. Wir haben ein bisschen Programm heute noch. Jetzt wollen wir als erstes nochmal festlegen, bestimmen, wie es denn weitergehen soll in den nächsten Monaten, welche Themen wir abarbeiten. Ich hatte Sie und euch gebeten, ein paar Gedanken zu machen, dass wir einfach ein paar Dinge benennen. Ich sammle dann die Themen und dann stimmen wir einfach ab. Jeder hat dann zwei Stimmen und dann gehen wir so nachdem, wer eben die meisten Stimmen hat. Das wird dann eben dann von mir abgearbeitet und durchgearbeitet in der nächsten Zeit. Ich bitte euch, die Vorschläge zu benennen.
Frau Ross.
Josua. Ja. Das Buch Josua. Den Hebräerbrief. Bitte? Matthäus-Evangelium. Daniel. So, bitte. Titus. Rebecca. Bitte. Die Feste der Bibel, ja. Feste der Bibel. Ja. Die sind alle. Also. So. Bruder Hagemann? Den Heidelberger Katechismus. Heidelberger Katechismus. Das ist dann über die Frage. Ja. Schloss Hagemann? Ja, die kleinen Propheten. Das sind ja Jahre, über die wir jetzt hier sprechen, ja, nicht da. So. Bitte? Jakobus. Ja, Luther hat da ein bisschen, aber er ist ein super Brief. Top, also das ist ein super Brief. So, und ein letztes. Bitte. Kampf. Geistlicher Kampf. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, das reicht erstmal. Dann. Ich lese jetzt nochmal alles vor. Nochmal, wir werden es so machen. Jeder von Ihnen hat zwei Stimmen. Wenn er sagt, das ist schön, aber Sie können es jetzt nicht bei allem melden. Also ich denke mal, ihr seid da vertrauens- und Sie sind vertrauenswürdig genug. Jeder hat zwei Stimmen. Und dann gehen wir alles durch. Ich lese es gleich nochmal erstmal vor und dann werden wir mal sehen. Und dann wählen wir und die oder der das Thema oder das Buch, das die meisten Stimmen hat, wird dann als erstes behandelt und dann arbeite ich das entsprechend ab. Also da haben wir schon super viel. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass ihr keine Vorschläge gemacht, aber jetzt sind wir gut dabei. Das ist, ja, prima, wunderbar. Ja, also ich lese nochmal vor. Wir haben als erstes Buch Josua, der Hebräerbrief, das Matthäus-Evangelium, Prophet Daniel, Titusbrief, die Feste der Bibel, das Buch der Offenbarung, der Heidelberger Katechismus, die kleinen Propheten, das Buch Jakobus und geistlicher Kampf in der Bibel. Daniel hatte ich dabei, ist also mit nach Matthäus. Daniel ist mit dabei, also habe ich dabei. Ich lese nochmal vor. Josua, Hebräerbrief, Matthäus, Daniel, Titus, Feste der Bibel, Offenbarung, Heidelberger Katechismus, die kleinen Propheten, Jakobus, geistlicher Kampf. Alles super Themen. So, jetzt stimmen wir ab. Jeder hat zwei Stimmen. Kurz nochmal überlegen. Wirklich nur zwei Stimmen jeder halt, nicht? Und dann gucken wir, was die mal. Wer ist für Buch Josua? Eine Stimme, zwei Stimmen. So, zwei Stimmen. Wer ist für den Hebräerbrief? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf für den Hebräerbrief. Wer ist für das Matthäus-Evangelium? Eins, zwei, drei, vier. Also das ist jetzt keine Abstimmung gegen das Matthäus-Evangelium. Versteht das schon? Das ist kein Thema. So, wer ist für den Propheten Daniel? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Das ist schon eine Hausnummer. So, wer ist für den Titusbrief? Eins, zwei, drei. Wer ist für Feste der Bibel? Eins, zwei, drei. Wer ist fürs Buch Offenbarung? Das ist immer, das läuft immer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Oh. Wer ist für den Heidelberger Katechismus. Oh, da lacht mein Herz. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, das ist natürlich super. Die kleinen Propheten. 1, 2, 3, 4, 5. Jakobus. Das geht auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und geistlicher Kampf in der Bibel. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich muss jetzt einmal auswerten. Wir haben einen klaren Sieger. Zweite, dritte, vierte, fünfte. So, also ich gebe Ihnen jetzt mal einen Ausblick so auf die nächsten Monate. Hebräerbrief übrigens passt gut. Da hatte ich mit Bruder Katzner, der übernimmt ja einmal im Jahr, und der hatte nämlich gesagt, ob er ja den Hebräerbrief machen könnte. Der kommt auf alle Fälle im Herbst. Aber die Reihenfolge, die ich jetzt machen werde, ist, wir fangen an mit dem Heidelberger Katechismus, dann Daniel, dann Offenbarung, dann Jakobus und dann geistlicher Kampf. Und den anderen Rest arbeiten wir dann ab. Aber das sind so die führenden. Da wissen Sie auch schon mal, was kommt. Ganz prima, tolle Sache. Wunderbar. Ja. Das ist doch mal ein Arbeitsauftrag. So, da. So. Wunderbar. Nee, beim letzten Mal ist auch, glaube ich, 2,5 Jahre her oder so, da knapp, da, als wir das letzte Mal abgestimmt haben, da ist schon eine ganze Weile her, wo wir da gestanden haben. Prima. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Ende des Elisas, mit seinem Tod. Und das ist eine ganz besondere Geschichte. Ich habe, glaube ich, vor 3 Jahren auch schon mal drüber gepredigt. Eine ganz absonderliche Geschichte, also kommen wir gleich zu. Aber weil es eben heute um Tod geht, habe ich eben ja schon mal die Andacht auch darüber gehalten, eben dass ja der Tod besiegt ist. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einmal etwas tun, weil ich immer wieder nach dieser Sache gefragt werde, was kommt nach dem Tod? Also wir haben zwar schon drüber gesprochen, ich habe auch schon mal einen Gottesdienst gehalten, aber es kommt immer wieder die Frage, auch nochmal, können wir das nochmal von der Bibel her sauber aufarbeiten? Und das ist wirklich ganz wichtig, dass man da ganz klar ist. Also dass man da nochmal wirklich sieht, wie es wirklich ist, also dass man da eine absolut eindeutige Antwort hat, dass man wirklich weiß, was kommt denn. Es gibt ja viele, ich sage jetzt mal, Fragen in der Theologie oder auch in der Beschäftigung mit der Bibel, die sind eher was für die Galerie. Also wenn man sich überlegt, also welches Jahr hat jetzt tatsächlich Paulus die dritte Missionsreise angetreten, wann war das genau, das kann man so oder so finden, ob das jetzt wirklich eine heilsgeschichtliche Bedeutung für mein Leben hat, das sei erstmal dahingestellt sein, das ist ganz nett, kann man sich beschäftigen. Auch die Frage, so Dinge, wie ist es denn mit dem Abendmahl, dürfen wir es denn mit Traubensaft oder müssen wir denn Wein nehmen, alles das sind Dinge, denen kann man gerne nachgehen, aber ist das jetzt wirklich heilsentscheidend für mein Leben, das ist es sicherlich nicht. Aber hier der Punkt, nicht? Also der ist nur ganz wichtig, nicht nur theologisch, sondern eben auch für uns persönlich, dass wir das hundertprozentig wissen halt nicht. Ich sage immer so, die meisten Leute, wenn sie 2 Wochen in Urlaub fahren, da machen sie riesen Gedanken, dann wird geplant und getan und heute im Internet nicht, da wissen die Leute ja meistens schon genau, was alles passiert, wie das Hotel aussieht, die müssen gar nicht mehr hinfahren. Da werden 2 Wochen Mallorca oder Florida geplant, wie die Landung der Amerikaner in der Normandie. Aber über die wirkliche wichtige Frage, nämlich was kommt denn nach dem Tod, da sind viele Leute nicht sprachfähig. Und nicht nur Menschen, die aus der Welt sind, sondern auch im christlichen Bereich wabern da so alle möglichen Dinge rum, die man so nicht genau untereinander kriegt. Dann steht da ein bisschen was nicht in der Offenbarung, dann steht ein bisschen was bei Jesaja, da in 1. Thessalonicher 4. Und dann wirft man alles so durcheinander und genauso weiß man es eigentlich nicht. Also das ist ganz wichtig, dass man an dieser Stelle wirklich sprachfähig wird und dass man das weiß und dass man auch genau sieht, wie die Bibel da antwortet, was nach dem Tod kommt. Wichtig, man muss unterscheiden, und deshalb ist also die Vielzahl der Aussagen, die es in der Bibel gibt, an ganz unterschiedlichen Stellen, man muss unterscheiden zwischen erster und zweiter Auferstehung. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich Leuten das erkläre, dann kommt immer wieder so der Einwurf, aber dort steht doch das und das. Da muss man sagen, ja, aber das ist jetzt zweite Auferstehung, das hat mit der ersten Auferstehung nichts zu tun. Also es gibt eine erste Auferstehung und eine zweite Auferstehung. Das müssen wir ganz sauber auseinanderhalten halt. Die erste Auferstehung ist die unmittelbare, wenn wir die Augen zumachen, postmortale für die, die in Christus sterben. Da haben die dann ins Grab gehen, nichts mehr zu tun. Das heißt, alle ihr, die ihr heute hier sitzt, ihr müsst im Prinzip nur beim ersten Punkt zuhören. Die anderen beiden, die haben mit eurem Leben nichts zu tun. Also für euch geht es nur um den ersten Punkt, die erste Auferstehung, nämlich die, die zum Leib Christi gehören. Das ist ja dann, wenn wir Christen sind. Dann haben wir den Heiligen Geist, Christus ist in uns. Dann gehören wir dem Leib Christi an. Wir sind Glieder an seinem Leib, so heißt in 1. Korinther 12, in Römer 12. Und dann können wir gar nicht mehr sterben. Wir machen zwar biologisch hier die Augen zu, ganz klar, dann gibt es irgendwann hier das Ende, das Herzchen aufzuschlagen, aber wir leben sofort weiter in der Ewigkeit bei Jesus Christus. Wir werden nicht in das Gericht kommen. Nochmal, uns, wie ich es in Andacht sagte, ist der Sieg ja schon geschenkt. Da gibt es nicht nochmal so einen Prozess, wo nochmal geguckt wird in den Akten, Pastor Latzel, war er denn gut, so viel schlechte Gedanken, aber er hat ja auch ein bisschen was Gutes gemacht und sowas, jetzt wird abgewogen so ein bisschen, na, den winken wir durch. So stellen sich viele Leute das vor. So, und dann gibt es irgendwie noch so ein Plus, weil man ja an Jesus geglaubt hat, das ist Quatsch. Weil wir an Jesus glauben, ist alles gut. Nicht? Das ist es. Und da habe ich uns jetzt Bibelstellen mitgebracht, dass ich das nochmal deutlich mache, ganz deutlich, dass wir wirklich, dass wir das wissen, dass wir sofort unmittelbar weiterleben. Also wer heute Abend hier am Stuhl tot umfällt und an Jesus Christus glaubt, der ist sofort im himmlischen Jerusalem. Der hat es geschafft, der ist daheim, der ist am Ziel. Halleluja. Der lebt schon, der lebt dann weiter. Du kannst gar nicht mehr sterben, wenn du zu Jesus gehörst. Biologisch ist das dein Ende, aber du gehst sofort ein in die Herrlichkeit. Nochmal, ich lese die Bibelstellen vor. Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das ist natürlich die Voraussetzung, wer mein Wort hört und glaubt dem, der hat, also hier steht ganz deutlich, da ist der Präsens auch hier im Griechischen, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Wenn wir die Augen zumachen, hören wir sofort, wenn wir an Christus glauben, die Stimme des Sohnes Gottes und sind sofort in der Ewigkeit. Halleluja. Und das ist schon losgegangen bei der Kreuzigung Jesu, als der Tod überwunden ist. In Matthäus 27, die nächste Bibelstelle, lesen wir. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus. Und aus der Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach der Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Das ist ein Zeichen für die schon Geschehene. Das ist zwar nur eine Randbemerkung in der gesamten Passionsgeschichte, aber ganz wichtig, da geht es schon los. Da hören die Heiligen des Alten Bundes die Stimme des Sohnes Gottes halt nicht. Da ist der Tod überwunden, auch für sie, weil sie eben schon Glieder am Leib Christi sind halt nicht. Johannes 8 heißt es, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Der sieht den Tod nicht. Nochmal, der stirbt zwar hier, aber das ist nur das biologische Ende. Wir leben weiter sofort in der Ewigkeit bei Jesus Christus. Wir haben mit dem Tod nichts mehr zu tun. Deshalb bin ich ja so Wort Gottes fanatisch. Ich sage das mal so ein bisschen kritisch. Nicht? Das Wort bleibt am Wort, immer drin bleiben. Nicht mehr. Wer mein Wort hört, nicht deshalb, immer am Wort, bleibt am Wort, dann ist alles in Ordnung halt. Johannes 11 ist diese Szene, Lazarus ist tot und dann kommt Martha angelaufen zu Jesus Christus. Nicht? Das sagt, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, dann sagt Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Nicht? Die hat auch nur das im Kopf, nicht, dass eines Tages diese Auferstehung mit dem Gericht kommen wird. Und dann kommt der Knaller. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist der Punkt. Nimmer mehr sterben. Über den hat der Tod keine Macht mehr. Nicht? Das ist der Knaller. Nicht erst das, was Maria, die hat das schon als fromme Jüdin schon verstanden. Nicht? So denken auch viele Christen. Erst am Ende der Zeiten, wenn der Herr wiederkommt, nicht am jüngsten Gericht. Nein, für die in Christus schon viel früher. Nochmal, da kommen wir gleich noch zu. Jüngste Gericht sitzen wir mit zu Gericht. Ich habe vor einiger Zeit über das gepredigt, was wird denn der Lohn der Auferstehung, wird der Lohn der Nachfolge sein. Da hatte ich gesagt, nicht hundertfache Vergeltung, ewiges Leben und mit zu Gericht sitzen, kommen wir gleich noch zu. Da haben sich Geschwister hier aus der Gemeinde beklagt. Haben gesagt, das kann nicht sein. Wir können doch nicht Juda, wir können doch nicht Israel richten. Das sage ich ja nicht, das sagt die Bibel, kommen wir gleich noch zu. Aber das ist genau der Punkt. Da sitzen wir mit zu Gericht. Nicht wir müssen ins Gericht, sondern wir werden diejenigen sein, die die Bücher aufschlagen halt. Nicht? Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber wirklich das Wichtige, der wird nimmer mehr sterben, wer an Jesus Christus glaubt. Dann dieses unmittelbar Präsentische, Lukas 23, das ist die Szene am Kreuz, das ist ja symptomatisch. Jesus hängt hier und am Kreuz entscheidet sich es jetzt nicht. Der eine, der es ablehnt, das Kreuz, der andere, der sagt, der Mann am Kreuz ist das ganze Heil, meine letzte Rettung. Der eine verspottet ihn, der geht verloren, der andere sagt hier, denke an mich. Da heißt es hier, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, also im himmlischen Jerusalem. Nicht erst, also jetzt hast du das Richtige getan, jetzt gibt es erst nochmal mehrere tausend Jahre Schlaf im Totenreich und dann gibt es, nein, heute bist du mit mir im Paradiese halt nicht. Weil wer sich Jesus anvertraut, an ihn glaubt, wird Glied an seinem Leib, kann nicht mehr sterben. Das heißt in 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Deshalb werde ich auch so brutal bösartig, wenn dann unsere ehemalige Schriftführerin da behauptet, ja, Christus ist gar nicht leiblich auferstanden. Ja, dann können wir einpacken. Dann machen wir den ganzen Laden hier zu. Dann wollen wir mal die Kirche schließen, dann verkaufen wir hier vorne Pommes und hier hinten geben wir Glühwein raus beim Weihnachtsmarkt. Dann machen wir was Sinnvolles. Wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist, dann ist der ganze Krempel, den wir machen, hier falsch. Nicht darum geht es im 1. Korinther 15 halt. Aber der ist nicht falsch. Christus ist leiblich auferstanden. Und weil ich Glied an seinem Leib bin, kann ich nicht mehr sterben. Nicht? Ganz logisch. Ich meine, hier diese Hülle, das, was mich, hier das geht irgendwann in die Grube, das ist auch kein Problem. Aber ich, Olaf Latzl, lebe weiter in meiner Personidentität bei Jesus Christus. Philipper 1 ist so ein Punkt, da setzt sich Paulus damit auseinander, dieses unmittelbar Präsentische halt, dass er sagt, ich habe so eine Lust zu sterben, weil ich dann, wenn ich ja tot bin, sofort beim Herrn bin. Der hat gar keine Lust mehr zu sterben. In Ephesus sitzt er im Knast, aber er weiß, er hat einen Auftrag. Deshalb hält er das noch einen Moment auf. Da heißt es, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient es mir dazu, mehr Frucht zu schaffen. So weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Nicht? Das macht es ganz deutlich. Der Apostel sitzt da und sagt, natürlich ist es wichtig, Frucht zu bringen für die Gemeinde. Was hat dieser Paulus nicht für Frucht gebracht? Nicht für die Gemeinde Jesu Christi. Aber das, was ihn beherrscht, wo der richtig Spaß dran hat, hat gesagt, endlich die Augen zumachen, diesen Leib im Körper bringen und dann bin ich sofort beim Herrn Jesus. Nicht? Gemeinschaft mit Jesus. Paulus ist, jetzt wenn man es richtig versteht, ein Todessehnsüchtiger, und so ist jeder Christ, ein Todessehnsüchtiger, weil der Tod unsere Erlösung ist. Sterben ist mein Gewinn. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dann will ich mir heute Abend den Strick um den Hals legen und mein Leben am Ende setzen. Nein, weil das sagt er ja, ich habe ja hier noch einen Auftrag, ich muss ja noch Frucht bringen. Das gilt auch für euch. Der Herr ruft euch schon ab, wenn es sein muss. Aber solange ihr hier seid, dürft ihr Frucht bringen. Frucht bringen fürs Reich Gottes. Aber eins dürft ihr wissen, wenn ihr sterbt, Halleluja, seid ihr sofort beim Herrn Jesus Christus. Dann nochmal diese Stelle hier, Matthäus 19, Vers 27 und 29, eben mit dieser, was wird uns denn gegeben? Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer im Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Das heißt also hier, wenn diese Wiedergeburt stattfinden wird hier, da sitzen wir schon auf den Thronen und wir werden mitrichten. Davon spricht auch die Offenbarung halt. Wir richten Israel. Wir richten alle Menschen, die nicht in Jesus Christus sind, wenn wir in Christus sind, weil wir Teil an seinem Leib sind. Das ist eine unglaubliche Vorstellung, das ist ein Wahnsinn, aber das kriegen wir geschenkt, wenn wir bei Christus sind. Offenbarung 20, damit will ich dann schließen zu diesem Punkt. Selig und heilig ist der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre, auch schon im 1000-jährigen Reich. Wir werden mit ihm regieren halt, nicht? Wir sitzen mit auf den Thron, weil wir eben ja, ihm als Bräutigam, als Braut zugeführt werden, als Gemeinde Christo, der uns der Bräutigam ist, nicht der für uns da ist, so wird das gesagt, das Buch der Offenbarung halt. Nicht? Also das ist ganz wichtig, das ist das Erste. Es gibt einen dreifachen Ausgang für den Tod und der Erste, der für uns in Frage kommt, wenn wir an Christus glauben, ewiges Leben, unmittelbar, also postmortal, wir machen die Augen zu und sind bei Jesus Christus. Halleluja, das ist der große Trost. Deshalb können wir auch alle lachend dem Tod entgegengehen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist das Erste. Das Zweite, das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Das heißt, das sind die jetzt in den Gräbern sind und die bei der zweiten Auferstehung kommen. Bei der zweiten Auferstehung werden alle vorgeholt werden, die da sind, aber einige zum ewigen Leben und einige zur ewigen Verdammnis. Erst über die zum ewigen Leben kommen. Da heißt es, Johannes 5, 28, 29, wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde. Eben bei dem ersten hatten wir gesagt, es ist die Stunde schon, nicht? Es ist die Stunde halt nicht, da kommt die Stunde. dass alle, die in den Gräbern sind, alle, die dann drin sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens. Also die sind an der Scheol, die sind im Totenreich, so sagt es die Bibel. Im Totenreich. Es gibt ein Totenreich, wo die Menschen sind, die ohne Jesus Christus gestorben sind, die dort aufbewahrt werden, wenn Jesus Christus wiederkommt, am Ende aller Zeiten. Das ist das Totenreich. Und die müssen dann alle vorkommen. Da gibt es viele Stellen, Philipperbrief. Nicht eines Tages werden sich alle Knie beugen müssen vor dem Herrn, nicht wenn er wiederkommen wird, sein Gericht halten wird. Davon ist zum Beispiel auch die Rede in Matthäus 25. Nicht? Da heißt Matthäus 25, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, nochmal wir mit dazu, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zur Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn. Und dann geht das weiter, ich habe das jetzt nicht alles abgedruckt, ihr habt mich besucht, nicht? Ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt, dann sagen die, wo haben wir das gemacht? Die hatten gar keine Ahnung, die wussten gar nicht was, die haben gute Dinge getan im Namen Jesu Christi, aber die kannten Jesus nicht. Das wird in dieser Stelle, Matthäus 25, die sagen, wir haben ja gar keine Ahnung, nicht? Dann sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das ist dann das Kriterium für die, die ohne Jesus Christus gestorben sind. Auch in Offenbarung 20 wird das gesagt. Ich sah einen großen Himmel, einen großen weißen Thron und den, der darauf sah. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab heraus die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also hier ist deutlich, dass Menschen gerichtet werden nach ihren Werken. Jetzt kommt etwas, was uns natürlich das Verständnis bricht. Wir sagen doch, wir haben doch von Kind auf in den protestantischen Gemeinden bei den gläubigen Pastoren gelernt, nur wenn man an Jesus Christus glaubt, kriegt man ewiges Leben. Das ist vollkommen richtig bei der ersten Auferstehung. Aber in der zweiten Auferstehung, da kommen eben all die Menschen rein, die Gott nochmal extra richten wird. Und auch dort wird es eine Rettung geben. Das bricht unser gesamtes reformatorisches Verständnis, aber das ist eben auch so, man muss die Bibel als Ganzes sehen und das ist eben die zweite Auferstehung, nicht die erste. Und das ist für die erste richtig, bei der ersten bist du nur dabei, wenn du das Blut Christi über deinem Leben hast. Bei der zweiten Auferstehung gibt es tatsächlich noch dieses nach den Werken, aber das gilt für die Menschen ohne Jesus Christus. Also ich erkläre das immer wieder den Konfirmanden, ich finde da kein besseres Beispiel, ich sage, es gibt auch heute noch Menschen in dieser Welt, die haben den Namen Jesu nie gehört und vor hunderten von Jahren erst recht. Der Bauer im Hindukusch, der da ganz fröhlich sein Feld bestellt hat, nicht, der ein guter Ehemann gewesen ist, immer treu und brav gewesen ist, ja, der hat nie von dem Missionar den Namen Jesu gehört. Wie soll Gott ihn denn richten? Der wird nach seinen Werken gerichtet. So steht es in der Bibel. Den Konfirmanden sage ich dann auch immer wieder, ich, Olaf Latzel, würde es nicht schaffen, obwohl ich sicherlich mit mehr Werken aufwarten kann als so manch ein anderer. Ich könnte ja sagen, also Pastor in der Gemeinde, Vikar in der Gemeinde, die Evangelisation, den und den und den, das sind ja Werke, die man gemacht hat, nicht? Aber ich weiß, ob meiner ganzen Verdorbenheit, die in mir ist, ich könnte vor diesem Gott nicht bestehen. Das bisschen, was ich zu bringen hätte, auch wenn es schon einiges wäre, ist nichts gegen die Summe dessen, was an Verdorbenheit und Falschheit in mir ist. Und da sage ich den Konfirmanden, ich könnte mich darauf nicht verlassen. Gott sei Dank brauche ich das auch nicht, weil das ja für mich nicht in Frage kommt. Damit brauchen wir uns auch nicht beschäftigen. Übrigens, das muss man auch an der Stelle immer wieder sagen, das sagt die Bibel ja auch, Jesus kommt dann wieder, wenn alle Menschen seinen Namen gehört haben. Deshalb sollen wir auch hingehen in alle Welt. Nicht? Das ist der Zeitpunkt, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn allen Menschen das Evangelium verkündigt ist. Halt, nicht? Und dann ist das abgeschlossen, sein Heils- und Rettungswerk. Halt. Dann ist der Moment gekommen, wenn der Heiland wiederkommt. Halt. Und dann wird gerichtet werden. Aber wie gesagt, auch in diesem Gericht werden noch Menschen gerettet. Jetzt kommt der dritte Punkt, es werden nicht nur Menschen gerettet für Zeit und Ewigkeit, nach eben dem Zeit im Totenreich, das Totenreich, in dem sie waren, das wird übrigens auch vernichtet, das wird gesagt, das Totenreich, die Scheol, also dieser Ort, wo jetzt diese Menschen sind, ein ganz furchtbarer Ort. Also da gibt es gerade im Alten Testament auch einige, einige Stellen, die davon darüber berichten, zum Beispiel als Samuel aus dem Totenreich hochkommt, ein ganz furchtbarer, schlimmer Ort halt, nicht das ganz Schlimme ist halt nicht der Kontakt dahin, also das ist was ganz Furchtbares. David erzählt davon, die Toten, die loben dich nicht, das ist also ein ganz furchtbarer Begriff im Alten Testament, wo immer der steht halt nicht. Dieser Ort wird auch vernichtet, aber nicht nur der Ort, sondern auch der Teufel. Auch das sage ich immer wieder, das habe ich in der Bibelstunde schon dutzende Male gesagt. Nochmal, der Teufel ist nicht im feurigen Pfuhl in der Hölle und quält die Leute. Nein, der Teufel ist in die Hölle geworfen und wird dort gequält. Also der ist da nicht der Chef und hat dann so ein paar Unterteufel. Das ist so eine Karnevalsvorstellung, die keinen Anhalt an der biblischen Wahrheit hat. Sondern der Teufel wird selber vernichtet werden in der Hölle und gequält für Zeit, für alle Ewigkeiten. Genau wie alle Menschen, die eben nicht im Buch des Lebens geschrieben werden halt nicht. Und davon spricht die Bibel auch in aller Deutlichkeit, dass eben Menschen auch verloren werden. Es ist nicht so, dass irgendwann eine Allversöhnung gibt. Es gibt ja nicht nur die Lehre, die verdorbene Lehre der liberalen Theologie in der evangelischen Landeskirche, die dann sagen, ja, werden eben alle gerettet, nicht? Vielleicht gibt es auch kein ewiges Leben, so nach dem Motto, nicht? Aber eine Verdammnis gibt es schon mal gar nicht. Es gibt auch einen ganz extremen Bereich der Frommen im Evangelikalen halt, nicht diese Lehre, der, man nennt das die Apokatastasis Panton, die Wiederbringung aller, das ist Irrlehre, nicht? Das ist ganz grausame Irrlehre, wenn dann so Halbheiten aus der Bibel rausgenommen werden, dass eben so nach dem Motto, am Ende aller Zeiten wird Jesus ja alle retten. Das stimmt nicht. Am Ende aller Zeiten werden Menschen verloren gehen für Zeit und Ewigkeit. Und da gibt es eine Vernichtung halt in der Hölle. Die ewige Verdammnis. Und davon spricht die Bibel ganz, ganz deutlich halt, nicht? Johannes 5, 29, da heißt es, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Das war dann, wo ich eben schon mal vorgelesen hatte, bei dem zweiten Punkt, nicht? Es kommt die Stunde, die gehen aus den Gräbern hervor. Die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Matthäus 25, das ist wiederum die Geschichte mit den Böcken und Lämmern, nicht? Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich nicht zu trinken gegeben. Halt, nicht? Nochmal, das gilt genau für diese Menschen halt, nicht, die ohne Jesus Christus dann ein verdorbenes Leben geführt haben. Und das ist auch ein Stück weit, ich sage mal, Trost für uns, nicht, wenn man mit solchen Menschen Kontakt hat. Nicht so wirklich verdorbene Menschen, nicht, die alles nur für sich, die raffieren, die nur sich. Alles muss vor den Thron Gottes, das wird dekliniert. Und wer das Blut Christi nicht über seinen Dreck in seinem Leben hat, was halt, nicht, das Büßen halt, nicht, das war offenbar. Matthäus 2, Offenbarung 20, nochmal dieses Selig und Heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht mehr. Nicht der erste Tod, den die Bibel benennt, ist der biologische Tod, den wir alle kennen, auf den wir alle hinein müssen. Aber vom zweiten Tod, vom ewigen Tod, haben wir in Christus nichts mehr zu befürchten. Johannes 3, Vers 31 heißt es nochmal über diese ewige Verdammnis halt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also das wird die Verdammnis sein, der Ort, der feurige Pfuhl, wo dann tatsächlich der Zorn Gottes für ewiglich bleiben wird. Das ist wir haben heute der Wochenpsalm diese Woche, ist der Psalm 76, da geht es um den furchtbaren Gott, der da vorgestellt wird. Ich lese es nochmal, wir haben es eben im Gebetskreis auch getan, halt nicht. Das ist ein furchtbarer, zerstörerischer Gott, der lässt sich nichts gefallen, halt nicht. Der radiert die Leute aus, der recht furchtbar. Und das ist auch Teil Gottes und da kommen die Menschen hin, die eben ohne Jesus Christus leben. Und das müssen wir immer wieder in Klarheit und Wahrheit auch den Menschen sagen, mit denen wir zu tun haben halt, nicht? Und das ist wichtig, mit ihnen über das Ende zu sprechen, nicht? Das ist übrigens ein guter missionarischer Ansatz, nicht? Wenn man die Leute dann fragt, wie sieht das denn aus, wo wirst du denn sein, wenn du die Augen zumachst? Was wird denn sein, wenn du stirbst? Und dann kommt garantiert irgendeine Drecks-Idioten-Antwort, wirklich Wahnsinn, was Leute, intelligente Menschen dann so sagen. Und da kann man ansetzen, wo hast du das denn her? Wo ist denn diese Information her, die du gibst? Glauben Sie, ich habe noch nie eine vernünftige Antwort auf diese Frage, selbst von intelligenten Leuten. Noch nie. Wo hast du die Information her? Und dann kann man den Leuten sagen, so ist es nicht, sondern es gibt einen dreifachen Ausgang. Und da kann man nochmal genau sagen, für die in Christus, sofort, unmittelbar, postmortal geht es weiter. Das ist ein Fest der Freude. Und dann für die ohne Jesus Christus, gibt es dann das Gericht, was man keinem wünscht, aber da gibt es auch noch ein Stück weit Rettung für die guten Werke getan haben oder eben halt, die eben dann nichts Gutes getan haben, die werden eben vernichtet werden. Das eben diese Antwort darauf, was kommt nach dem Tod. Ja, jetzt zu dem Text, der mich veranlasst hat, darüber nochmal zu sprechen. Nämlich der große Gottesmann, Elisa, in dem wir immer wieder auch Jesus gefunden haben, da haben wir darüber gesprochen in dieser Einheit. Der immer wieder ein Abbild, eine Typologie, eine Allegorie auf das Leben unseres Herrn und Heilandes ist. diese Elise ist schließlich auch gestorben. Und dann passiert was ganz Großartiges, was wiederum auch ganz, 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 ganz tiefe Aussagekraft und Hinweis auf Jesus Christus hat. Da heißt es, als aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land Jahr um Jahr. Und es begab sich, dass man einen Mann zu Grabe trug. Als man aber einige Leute von ihnen sah, warf man den Mann in Elisas Grab. Und als er die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und trat auf seine Füße. Das ist mal eine Geschichte, die ist also, ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Da habe ich richtig Spaß dran. Also das ist richtig, richtig klasse. Also das, da steckt so viel Theologie drin. Also die ist so absonderlich, die ist richtig toll. Und ich möchte die Geschichte mit Ihnen erarbeiten über die Protagonisten, also über die Handelnden in dieser Geschichte. Und das sind drei Gruppen. Das sind einmal die, die beerdigen, die da auf der Flucht sind. Zweitens über den, der beerdigt wird, nicht den sie da ins Grab schmeißen. Und über den Beerdigten, der eben Elisa, der da eben schon eine ganze Weile im Grab ist, nicht, der da immer noch macht. Da wollen wir mal dazu gucken. Über diese drei Protagonisten, über diese Menschen wollen wir uns diese Geschichte erschließen. Das sind erstens die Beerdigenden, die auf der Flucht vor dem Tod sind. Nicht? Also das ist ein ganz tolles Bild. Elisa ist jetzt gestorben. Israel, also das Nordreich, treibt ganz schlimmen Götzendienst, es wird ganz schlimm und da lässt Gott es natürlich zu, dass die Fremdvölker sie wieder angreifen und in diesem Moment sind es streifende Rotten marodierender Söldner vom Stamm der Moabiter und die greifen an und kommen hinein. Und jetzt sind die bei einer Beerdigung, da ist einer gestorben und die wollen den jetzt gerade in irgendwie ein Grab bringen. Raustragen, die Friedhöfe waren außerhalb der Stadt halt und wie sie da unterwegs sind, nehmen die bei dem Beerdigungszug wahr, da hinten kommt jetzt diese Räuberrotte, also diese Mörder, diese Söldner, nicht? Und sie haben mit dem Tod zu tun, das ist das Bild, also sie tragen gerade einen Toten halt, also sie haben mit dem Tod zu tun und jetzt sind sie angesichts ihrer Gottlosigkeit konfrontiert mit dem Tod, der auf sie zukommt, nicht? Nämlich da kommen Söldner, da kommen Leute, die wollen sie umbringen halt, nicht? Und da bleibt nur noch eins, die Flucht. Da hauen sie ab. Da schmeißen die den einfach in die Ecke, da ist irgendwie das Grab Elisas einfach reingeschmissen. Da sieht man, also da ist keine Koordination mehr. Jetzt geht es nur noch ums eigene Leben. Mich betrifft es halt, Flucht, abhauen, nicht? Der Tod kommt auf mich zu, Flucht. Ja? Und das ist der moderne Mensch, nicht? Das ist nicht nur vor 2800 Jahren so. Wenn du Gott nicht auf deiner Seite hast und der Tod auf dich zukommt, da bleibt dir auch nichts anderes mehr übrig. Flucht, da haust du ab, da kannst du dich nicht mehr auseinandersetzen halt, nicht? Da musst du abhauen, da geht nichts anderes mehr. Verdrängung, Flucht, das ist der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts. Also egal wie alt die biblischen Texte sind im Alten Testament, die Menschen haben sich nicht geändert. Nicht? Der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, aber auch mit seinen Ängsten, mit seinem Zorn, mit all den Dingen, der ist vor 3000 Jahren genau derselbe gewesen wie heute. Da ändert sich nichts dran, das bleibt so halt. Nicht? Und genauso ist das hier. Nicht? Ohne Gott bist du auf der Flucht vor dem Tod. Ist dein ganzes Leben nur ein Verdrängen. Wenn dann der Tod kommt, da kannst du nur weglaufen. Also da kann ich Ihnen was erzählen, wenn man Menschen besucht im Krankenhaus, die Krebs haben, die Jesus nicht haben. Das ist immer so ein ganz tolles Zeichen. Da müssen Sie mit denen mal sprechen. Das ist jetzt kein Witz. Wie häufig dann das Wort Krebs fällt? So gut wie gar nicht. Oder Tod. Und Dinge halt, auch wenn dann Todesdiagnosen sind, nicht? Also manchmal ist ja klar, die Ärzte haben es deutlich gesagt, nicht? Die haben den Leuten gesagt, das werden sie nicht überleben. Und wie dann so rumlaviert wird, das ist ganz schlimm, nicht? Ich versuche dann manchmal auch so hinzuführen und zu sagen, wie ist denn und wie dann Leute sich aber witzig da rauswinden, die machen sich an Dingen fest, nicht? Auch dann wird sich ja hingewandt an irgendwelche Wunderheiler, irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Therapien, nicht? Die sind nicht bereit, sich dem zu stellen, zu sagen, das ist es jetzt eben gewesen. Können die auch nicht, kann ich gut verstehen. Wenn ich Jesus nicht hätte und nur die paar Jährchen hier, da könnte ich mit dieser Nachricht auch nicht umgehen. Tod kann ich nicht mit umgehen. Das ist eine Sache nicht nur für denjenigen, der im Krankenhaus liegt. Unsere ganze Gesellschaft kann heute mit dem Tod nicht mehr umgehen. Nicht? Unsere moderne Gesellschaft, wo wir alles im Griff haben, nicht, geht nicht mehr. Denken Sie mal die Älteren zurück, wie es gewesen ist vor 50 Jahren. Wenn da einer in der Familie gestorben ist, der Ehemann oder der Vater, ich kann das noch von meiner Mutter sagen, meine Mutter, die als meine Mutter, als meine Großmutter gestorben war, ging meine Mutter ein halbes Jahr in Schwarz. Als der Großvater auch ein halbes Jahr in Schwarz halt, nicht? Da haben die irgendwann, die arbeitet auf der Sparkasse, haben die gesagt, Frau Latzel, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Sie hier, macht kein gutes Bild hier bei uns in der Kasse, nicht? Dann gingen die nicht mehr in Schwarz. Wer geht denn heute noch in Schwarz, Zeichen zum Trauer, dass jemand tot ist, nicht? Das würde vielen Witwern und Witwen gut tun, auch zu sehen, ich bin vom Tod betroffen. Aber die Gesellschaft will das nicht. Das ist tabuisiert. Und dann sport man sich dem unter, ja, das ist halt nicht mehr dran, nicht? Tod will man nicht. Friedhöfe waren früher Brennpunkte sozialen Lebens. Da war richtig was los. Das ist jetzt kein Witz. Das waren richtig, da trafen sich die Leute halt nicht. Die waren häufig mitten in der Stadt. Da war um die Kirche rum halt nicht. Da wurden die Gräber gepflegt halt. Da war man drin. Man setzte sich damit auseinander. Heute, also am besten, man hat alles abgegeben mit der Grabpflege. Wie häufig ich das höre, meine Kinder sollen sich mal eines Tages nicht um mein Grab kümmern müssen. Die sollen sich nicht um mein Grab kümmern. Deshalb lasse ich mich äschern anonym. Nicht? Wie häufig ich das schon, meine Kinder sollen nicht. Erstens mal haben die Kinder genug Geld für 200 Euro einen Gärtner zu beauftragen, der das einmal im Jahr macht, halt nicht. Aber da steckt viel was anderes hinter. Nicht nur das Wohl, sondern man will nicht zum Friedhof, nicht? Das ist nicht die Sache zu sagen. Nicht, dass man zum Friedhof gehen muss. Man muss da nicht hin. Aber der Friedhof ist immer wieder auch eine Auseinandersetzung im Tod, nicht? Wenn ich um jemanden trauere, halt nicht. Das ist eine Flucht von ganz vielen Menschen. Die können sich damit nicht auseinandersetzen, halt nicht. Eine Flucht vor dem Tod. Und das Interessante ist, das sagen jetzt nicht nur die Theologen, die frommen Evangelikalen, das ist in der Psychologie erkannt, halt nicht. Dass gesagt wird, wir leben heute 80 Jahre im Durchschnitt. Vor 200 Jahren haben wir nur 40 Jahre gelebt. Aber wir leben heute unter mehr Stress, weil wir immer mehr Angst vor dem Tod haben, weil es kein Gottesglauben mehr in der Gesellschaft gibt. Nicht, weil wir mit dem Tod nicht umgehen können. Ist ja auch so. Die Älteren wissen das alle noch nicht. Also wie früher geschlachtet wurde, da hat man mit den Tieren schon mit Tod, dann sind die Leute zu Hause gestorben, man hatte Umgang mit dem Tod. Heute haben die meisten Menschen gar keinen Umgang mehr mit dem Tod. Ich bin neulich gewesen in der FEP hier, da habe ich berichtet in der Jahrgangsstufe 12, was ich als Jäger mache, wie ich ein Tier totschieße. Die haben, es war kein Witz, wie die erstaunt, ja wie. Und das wird dann ausgenommen und wie das ist mit diesen Dingen, töten, kam bei denen nicht mehr vor, überhaupt nicht mehr. Das war draußen, nicht? Also die wissen so vieles, aber wie so elementare Dinge und dass die mit zum Leben gehören. Und dass wenn ich ein Stück Fleisch auch esse, dass ich auch jemanden töten muss, also ist ein Tier jetzt gesprochen. Tod gehört mit zum Leben mit dazu. Aber da gibt es keine Auseinandersetzung in vielen Bereichen mehr, weil, da sind wir wieder beim Punkt, man eben nicht beim lebendigen Gott, nicht bei Jesus ist. Das waren die Menschen hier nicht. Die waren abgefallen von Gott. Deshalb kamen eben die streifenden Horden rein. Und deshalb gibt es nur Flucht. Da musst du abhauen. Dann müssen wir alle stehen und fallen lassen. Da ist nur Flucht. Das ist das Erste halt. Die Beerdigenden, die auf dem Flucht vor dem Tode sind, halt nicht. Und das ist genau die Welt, die ohne Jesus Christus lebt. Das Zweite. Der zu Beerdigende, der neues Leben angesichts des Todes erhält. Wir wissen von diesen Menschen so gut wie gar nichts. Nicht seinen Namen, nicht seine Todesursache, nicht den Todesumstand. Nur eins, er wird durch die Kraft des Boten Gottes, des gesamten Gottes, wieder auf die Füße gestellt und kann weiterleben hier in diesem irdischen Leib. Das ist keine Auferstehung, das ist eine Auferweckung. Also das ist ganz wichtig, muss man unterscheiden. Also das ist jetzt nicht, der lebt ja nicht ewig, der ist irgendwann später gestorben, hat er sein richtiges Grab gekriegt, eine Auferweckung. Aber er bekommt neues Leben, neue Kraft, indem er mit dem Boten Gottes, und haben wir gesagt, in dem Elisa finden wir immer wieder vorab gebildet Jesus, in Kontakt kommt. Und genau das passiert uns ja, wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, nicht? Wenn wir mit dem Leib Christi Kontakt kriegen, passiert genau dasselbe, dass wir angesichts von Todeserfahrung neues Leben, neue Kraft kriegen, ich sage das, wieder auf die Füße gestellt werden. Also die Bibel kündet davon. Markus 5, 27, die syrophönizische Frau, also diese Frau, die da diesen Blutfluss hat. Da kam sie in die Menge von hinten heran an Jesus und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte an ihrem Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Vom Leib Jesu geht eine Kraft aus. Als Jesus, Matthäus 8, die Schwiegermutter des Petrus heilt, heißt es nur, und er ergriff ihre Hand und sogleich wurde sie gesund. Oder Markus 7, die Heilung des Taubstummen halt, nicht? Da heißt es, dass Jesus seine Finger in seine Ohren und auf seine Zunge legt, nicht? Das ist so, wenn du, ich sage das jetzt mal so auf Englisch, wie die Jugendlichen sprechen, in touch with Jesus kommst, also in Berührung mit Jesus, dann wirst du neue Kraftzulagen bekommen, halt, nicht? Dann wirst du auch mit Todeserfahrungen dieses Lebens fertig kommen. Also, wenn dein Ehepartner stirbt, den du geliebt hast, dann ist das eine sehr traurige Erfahrung. Und manche reißt diese Erfahrung so runter, die kommen gar nicht mehr auf die Beine. Wenn ich aber Jesus habe, werde ich das erleben, dass der Geist Gottes mir immer wieder neue Kraft gibt, auch mit dieser Trauererfahrung fertig zu werden. Wenn ich krank bin, dann ist es die Berührung mit Jesus, die mir hilft, die mich heil machen kann. Das ist etwas ganz Großartiges. Wenn ich finanzielle, berufliche Niederlagen erleide, wenn ich mit Jesus in Berührung komme, wenn ich Kontakt mit ihm habe, und das haben wir in seinem Wort durch den Heiligen Geist, nicht? Dann sind wir in Kontakt mit Jesus. Dann kriegen wir Kraft, nicht? Angesichts aller Todeserfahrungen, die kommen, das ist das Tolle vom Christentum halt, nicht? Dass wir wirklich was erleben können, dass wir wirklich selber persönlich diese Erfahrung machen, nicht? Angesichts der Niederlage, der Todesdinge halt, nicht? Dass Christus da ist, dass er uns Kraft gibt. Wenn wir in Berührung mit ihm sind, halt, nicht? Das ist das Entscheidende, nicht? Dass der Geist uns füllt. Das ist genauso wie bei dem Toten hier. Das ist ein ganz starkes Bild, nicht? So wie der in Kontakt mit Elisa kommt, wupp, da ist sogar der Tod weg, da ist der wieder auf die Füße gestellt. So passiert es, wenn der Heilige Geist in uns ist, dass er uns neue Kraft gibt angesichts all dessen, was uns letztlich zerstört. Eben aber auch natürlich, wenn wir im Leib Christi sind, und da sind wir wieder bei der Auferstehung, mehr als Auferweckung, sind wir auch dabei, wenn eines Tages unser Leben wirklich final beendet wird. Wenn wir eines Tages den letzten Atemzug tun und der letzte Herzschlag läuft, wenn wir dann in Berührung mit Jesus sind, heißt in und an seinem Leib, wenn wir Glieder an seinem Leib sind, dann geht es sofort weiter. Flupp, dann tut der Tod uns nichts. Das, wovon wir eben gesprochen hatten, das ist genau auch hier abgebildet zu sagen, es geht sofort weiter. Und ein letztes, der Beerdigte, also wir haben gesprochen über die, die beerdigen, über den, der beerdigt wird, und der Beerdigte, der über den Tod hinauswirkt. Also das ist auch ein tiefes Bild, da ist jemand beerdigt, der ist eigentlich tot und trotzdem hat der noch Macht, hat der noch Kraft, gibt der noch weiter, weil er Mann Gottes war. Und das ist etwas, was wir wissen dürfen, auch für unser Wirken als Christen, dass wir über den Tod hinaus wirken, wenn wir in Christus sind, nämlich mit den Dingen, die in Christus geschehen sind. Das sind ganz viele Dinge, die werden wir natürlich nicht mehr sehen, aber die gehen weiter. Die gehen weiter. Also ich mache das nochmal deutlich an der Bibel, nicht, dass Sie denken, das wäre jetzt so meine eigene Theologie. Wir haben schon mal gesprochen über den Tertius, über diesen Mann, der den Römerbrief geschrieben hat. Römer 16, 22. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Der Tertius hat etwas getan, hat einen Brief geschrieben und hat nicht gewusst, was daraus wird. Der war ein normaler Sklave und hat den Brief geschrieben, der ist nach Rom abgeschickt worden. Der hat vermutlich gar nicht mitgerichtet, was die Römer gemacht haben. Aber der hat einen Brief geschrieben, hat was gemacht im Herrn, das schreibt er auch in dem Herrn, schreibt diesen Brief. Und dieser Brief wurde dann zum Segen für die Gemeinde in Rom. Der Brief ist dann von vielen tausenden Christen gelesen worden. Der ist gelesen worden von dem großen Kirchenvater Augustin. Der kriegt dann diese Stimme, tolle Läge, liest dann den Römerbrief und bekehrt sich. Der große Kirchenvater Augustin. Der große Reformator Martin Luther liest den Römerbrief, übersetzt ihn 1513, kommt zur reformatorischen Wende halt, nicht? Als er liest Römer 1,16, da versteht er, was das Evangelium ist, diesen Brief, den eben der Tertius geschrieben hat, nicht? John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche, halt nicht, liest die Vorrede von Luthers Auslegung zum Römerbrief, kommt zum lebendigen Glauben. Karl Barth schreibt den Kommentar zum Römerbrief. Also was der Römerbrief gewirkt hat, nicht, und was man daraus nehmen kann, großartig. Und wer hat es geschrieben? Der Tertius. So ein kleiner Typ, und ich sage immer wieder, der hat sich sicherlich nicht gefreut, wenn der Paulus abends bei dem angeklopft hat, der den ganzen Tag schon gearbeitet gehabt, hat gesagt, wir müssen jetzt mal einen Brief diktieren. Nicht, und das war ja nicht wie heute, so am Computer kannst du alles machen, sondern mit Papyrus, das war richtig Handwerk, nicht? Das muss man sich eher wie Schnitzen vorstellen, eher dann so wie wir heute einen Computer reinhacken. Nicht? Aber der hat was gemacht, was im Herrn war, wo über den Tod hinaus wirkt. Und so ist das auch mit unserem Leben. Wenn wir in Christus etwas tun, dann wirkt das weiter. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt einen Blick in die geistliche, uns verborgene Wirklichkeit tun könnten, auf unser eigenes Leben, und würden gucken, warum wir im Glauben sind, dann würde Gott uns zeigen können, wie viele Menschen für uns schon vorlaufend die Hände gefaltet haben. Nicht? Der Pastor, der uns getauft hat, der vielleicht 3 Jahre später gestorben ist. Die Oma, die noch gerade bei der Taufe oder bei der Konfirmation dabei war, die aber immer treu die Hände gefaltet hat. Nicht? Und wir dann zum Glauben irgendwann gekommen sind, Jahre später halt nicht, weil dann wieder uns einer angesprochen hat, aber der Geist durchgebrochen ist, weil andere für uns eingetreten sind halt nicht, die längst schon tot sind halt nicht. Ich habe letzte Woche mehrere Predigten gelesen von Gottfried Menken, sein Kreuzlicht, der da draußen halt nicht zu sagen. Großer Prediger unserer Kirche, der ist auch schon 150 Jahre beim Heiland halt nicht. Da liest du die Predigten, da denkst du, Wahnsinn, was der in Erkenntnis hatte, Halleluja nicht. Da wirkt der weiter nicht, da kann der was weitergeben, weil er in Christus war. Nicht, weil er irgendwie besonders intelligent war, weil er in Christus war halt nicht. Alles, was wir tun im Herrn, das ist nicht vergeblich. Und das möchte ich an der Stelle deutlich sagen. So für den Elisa halt nicht, der ist schon tot, nicht? Da ist eigentlich schon alles abgeschlossen. Trotzdem wirkt der weiter, obwohl er gestorben ist, weil er im Herrn war. Und alles, was wir tun, was im Herrn ist halt nicht, das sehen wir häufig nicht, wie es Frucht bringt. Aber wir dürfen vertrauen darauf, dass es nicht vergeblich ist. Und 1. Korinther 15, 58, ich habe ja angefangen mit dem Text hier, 1. Korinther 15, 57. In 1. Korinther 15, 58 heißt es so wunderbar in diesem gewaltigen Kapitel: Darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist ganz wichtig. Und das wollte ich euch und Ihnen nochmal zusprechen, einfach auch, dass wir das aus diesem wunderbaren, aus dem Elisas Ende auch sehen können. Es ist zwar irdisch zu Ende gegangen, aber was in dem Herrn geschieht und geschehen ist, das hat Ewigkeitswerk. Das dürfen wir wissen für das Leben Elisas, aber eben auch für unser eigenes Leben. Und damit möchte ich euch auch immer wieder Mut machen, auch immer wieder hinzugehen, zu beten, die Hände zu falten, den Herrn zu bezeugen halt, auch wenn es vermeintlich im Moment nichts bringt, es ist nicht vergeblich, wenn es in dem Herrn geschieht. Ich mache einen Punkt und es ist Punkt halb neun. Wir haben eine Punktlandung hingekriegt. Verabschiede mich von denjenigen, die uns übers Internet zugeschaltet sind und übers Telefon. Ihnen wünsche ich einen gesegneten Abend. Seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen.